Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast hinter Kulissen von Autofri. Heute mit Special Guest. Wo ist er, der Finn? Nein. Larissa hat sich überlegt, sie möchte auch mal hier mit beisitzen und hat dazu auch ein Thema vorbereitet.
Ja, erstmal hallo zusammen. Es ist noch ein bisschen komisch, jetzt nur vom Mikrofon zu sitzen. Ich kenne es durch ein paar Voice-Over, aber das jetzt so ganz bewusst fokussiert, ohne Ablenkung mit Bildern. Komisches Gefühl, aber cool. Das Thema, was ich mir überlegt hatte, waren Autos, die unsere Kindheit geprägt haben, beziehungsweise uns dann tatsächlich auch zu unserem heutigen Job bewegt haben.
Ja, dein Thema, also musst du anfangen mit deiner Kindheit. Mir ist jetzt gerade sogar noch was eingefallen, ja. Weil ich hatte gedacht, wir machen erste Autos, aber Kindheitsprägungen, okay. Dann hab ich was anderes.
Ja, also möchtest du mit erste Autos lieber beginnen?
Oder? Nee, mach Kindheit. Das, weil jetzt weiß ich das, eine Woche später habe ich schon wieder vergessen.
Auf Grund der Kindheit muss ich aber direkt sagen, dass ich gar nicht die Modelle der Autos unbedingt so rausfinden konnte, beziehungsweise meine Mutter tatsächlich überhaupt nicht affin ist. Also die hat mich automäßig sicherlich geprägt, wie sie Autos behandelt hat, aber nicht, weil sie sich selber für Autos interessiert hat. Und das erste Auto, in dem ich bewusst gesessen habe, war tatsächlich ein Golf. Ein fleischfarbener Golf. Wir haben ihn bewusst so genannt, weil es nicht nur dieses Taxi beige war, sondern wirklich fleischfarben. Man weiß nicht, wer sich diese Farbe damals überlegt hat. Und ein Mörchen, das sehr viele lustige Anekdoten an sich gezogen hat, immer wieder. Und auch jeden Monat 600 Mark, wie meine Mutter dann sagte, allein in Reparaturkosten gefressen hat. Aber das war auch das Fahrzeug, wo ich zum Beispiel gelernt habe, wie man im Winter einen Schlüssel ins Schloss bekommt, was zugefroren ist.
Wie? Für alle, die das noch kennen, vor Keyless.
Man geht zum Bäcker gegenüber und fragt ganz lieb, ob man sich ein Feuerzeug leihen könnte, weil man das jeden Tag sowieso vergessen hat als Mutter. Und steht dann da, macht mit dem Feuerzeug den Schlüssel warm und steckt den immer ganz schnell wieder ins Schloss rein und rubbelt dann ganz kräftig. Oh Gott, das klingt ganz schlimm.
Schwieriges Tutorial, ja.
Und das macht man dann so lang, bis die Wärme des Schlüssels das Eis im Schloss geschmolzen hat und man dann mit Wucht und Gewalt diesen Wagen aufmachen kann, wo wahrscheinlich alle Gummis schreien.
Immerhin habt ihr das Feuerzeug nicht direkt ans Schlüsselloch gehalten und den Wagen abgefackelt. Nee,
so war. Nein, wir haben schon ganz clever den Schlüssel erhitzt, ja. Also es ging dann aber auch irgendwann nicht mehr so gut, weil die Finger so eingefroren waren, dass man das Feuerzeug gar nicht mehr richtig drehen konnte. Und man hat auch so oft das Feuerzeug aus Versehen eingesteckt, dass der Bäcker irgendwann kein Feuerzeug hatte.
Man muss auch sagen, es war eine schwierige Zeit. Da war Enteiser bei ATU schwer ranzukommen. Ne?
Für meine Mutter schon, ja. Aber so hat meine Mutter mir auf jeden Fall gezeigt, wie das geht. Am Kofferraum geht es immer noch am leichtesten. Und weil ich ja das kleine Dötzchen war, wenn das mal an der Seitentür nicht geklappt hat, haben wir es mit dem Kofferraum gemacht und dann durfte ich die Hutablage rausnehmen und über den Rücksitz nach vorne krabbeln und die Tür von innen aufmachen. Da gab es ja noch Knöpsken. Da hat man Knöpsken auf hier gemacht.
Zu Neudeutsch eine Nicht-Zentralverriegelung. Manuell. Jede Tür einzeln zu- und abschließen.
Mhm. Cool, oder?
Das war auch noch die Zeit, wo... Nee, das war nicht mehr ganz die Zeit, aber wo ein Schlüssel für 10 Autos gepasst hat.
Wahnsinn, oder? Das war das erste Auto, was mir bewusst als Kind hängen geblieben ist. Also was ich bewusst wahrgenommen habe. Und ich weiß noch, als meine Mutter es verkauft hat, muss man sagen, war ich wollte ihn behalten als Kind. Ich habe nicht verstanden, warum man ein Auto abgeben muss und warum man dann sich ein neues
Seine kauft. Zeit war gekommen.
Seine Zeit war gekommen, weil diese 600 Mark im Monat, was ja denn heute praktisch 1200 Euro sind, gefühlt, weil das, glaube ich, eine Rechnung war von 5.000 oder 6.000 Mark, die dann kommen sollte, die für das alte Mörchen einfach nicht mehr rentabel waren. Da musste er gehen. Was soll ich sagen? Ich war sehr traurig. Und alle haben uns von Weitem erkannt. Weil es sagten auch alle Fleischfarben zu diesem Golf. Also wenn ich die Farbe nochmal finden sollte. Ich glaube, aus Nostalgie würde ich zuschlagen.
Also für alle, die im Marketing arbeiten, fleischfarbene Autos sind top. Wiedererkennungswert ja. Sehr hoch.
Das erste Auto, was du bewusst wahrgenommen hast von deinen Eltern?
Ich nehme an, das müsste unser Auto gewesen sein. Ein Audi 100 Avant mit noch 5-Zylinder Benzinermotor.
Und das weißt du, obwohl du so klein warst?
Na, den haben wir erst, also den haben wir verkauft, da war ich, Moment, lass mich überlegen, 6 Jahre alt. Also
okay.
Da war schon ein bisschen Bewusstsein da.
Okay, da weiß man das. Ja, da hätte ich so bei dem Fleisch von dem Golf
jetzt. Wobei auch. Ich jetzt so die genauen Sachen, also ich weiß, das war ein Audi 100 Avant, das war's. 2,3e, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Und das Einzige, was mir davon bewusst noch irgendwie mit dabei war, war, der musste weg, weil der war durstig.
Mhm.
War wohl super, super Motor und auf Basis dessen, was ich mal Jahrzehnte später selber fahren konnte, auch einen ähnlichen 5-Zylinder in der Audi-Tradition, muss ich sagen, das ist schon ein genialer Motor gewesen. Nur ja, durstig.
Die schwäbische durstig. Einstellung hat das nicht zugelassen.
So ja, aber der war einfach super robust. Das einzige Problem war einfach der Verbrauch. Also auch wenn Benzin damals einem noch hinterhergeschmissen wurde, das hat bei dem trotzdem nichts geholfen. Der war einfach super durstig, aber der war super zuverlässig. Der ist immer angegangen. Der hat alles reingepasst. Also es war noch ein, ich meine, in heutigen Zeiten ist der wahrscheinlich kleiner als ein Kompakt-SUV, aber für damalige Zeiten war das immer noch ein riesiges Auto, wo alles immer reinging, wo man nicht überlegen musste, muss das mit in den Urlaub oder kann das mit in den Urlaub, sondern man hat einfach Kofferraum auf und fertig.
So praktisch hat meine Familie, glaube ich, nie gedacht. Obwohl wir immer große Hunde hatten, war der Golf tatsächlich da, die erste war, beziehungsweise dann der Kofferraum des Golfs, war aber sehr geräumig, muss man sagen. Damals der Hund auch noch klein und wollte nicht beständig im Kofferraum sitzen, sondern lieber angeschnallt werden auf den Sitzen. Dementsprechend alles gut, was den Raum anging. Mein Vater hingegen hat sich dann für, ich weiß nicht, ob du mir da tatsächlich mal das Rätsels Lösung beschaffen kannst, einen Ferrari zugelegt, wo man das Rot, also damals hieß es Feuerrot, das ist aber kein Feuerrot, das war so ein Orangerot. Das war dieses, was man heute so dieses alte Rot sieht. Das ist schon so ein bisschen...
Ich glaube, die heißen irgendwas mit Rosso, die Farben.
Ja.
Aber das war es auch schon.
Ich weiß nur, dass ich es als Kind unheimlich cool fand, auf diesem Notsitz hinten in der Mitte zu sitzen.
Was wahrscheinlich heute, wenn dich jemand anhält, ein Problem sein könnte.
Damals war das aber tatsächlich
ja,
so.
Ja, damals war die Polizei einfach lockerer.
Nee, aber das war ja wirklich ein Notsitz, wo man sich hinsetzen konnte im Notfall.
War ein Notfall.
Ich glaube, ich
war wieder spät morgens. War ein Notfall.
Ich glaube, ich habe ein- oder zweimal da gesessen, ansonsten tatsächlich immer auf dem Beifahrer. Es war ja an sich ein Zweisitzer. Dieses Konzept Notsitz finde ich aber schön. Das gibt es ja gar nicht mehr eigentlich.
Naja, doch, du hast es im... Ich würde sagen,
wo du so ausklappen kannst?
Ja, die 911er haben das noch. Da hast du inzwischen sogar Isofix und so einen Quatsch drin. Also
ja, da das gab es damals.
Aber ne? das ist jetzt heute nicht mehr Notsitz, sondern da kannst du schon wirklich normal sitzen. Früher war das ja wirklich Notsitz.
Als Kind fand ich es nur unfassbar toll, wenn es dunkel wurde und mein Vater sich dann entschieden hat, die Scheinwerfer auszufahren, die man noch so hochklappen, so rausklappen konnte. Und er hat es dann immer auch extra gemacht, wenn er den Motor gestartet hat. Davor immer noch mal vor losgefahren, 2-3 Mal die Scheinwerfer hoch und runter fahren lassen. Das fand ich als Kind unfassbar cool.
Das könnte jetzt auch ein Opel GT sein, der hat das auch. Der,
nee,
das
war aber kein Opel.
Der kippt die zwar aus, aber...
Aber du weißt so, welchen Ferrari ich meine.
Nee. Ich meine, das könnten über die Jahre verschiedene sein.
Ja, es ist, ich konnte es auch nie so richtig eruieren. Es kommen 2 oder 3, glaube ich, sogar in Frage, die diese coolen Scheinwerfer haben und den entsprechenden Look, den ich noch im Kopf habe. Und da war tatsächlich das, was mich zum Autofahren begeistert hat. Ich bin gar nicht so gerne Auto gefahren als Kind, dass mein Vater extra mit mir über die Hubbelstraßen gefahren ist, wie ich sie genannt habe. Die Holländer nennen sie Drempels, die Speedbumps.
Macht mit Ferrari Sinn.
Richtig. Im Nachgang, wenn ich das heute denke, oh mein Gott, was hat mein Vater eigentlich seinen Dämpfern und allen möglichen angetan? So das Schlimmste, was man mit diesem Fahrzeug machen konnte. Und wir sind auch aufgesetzt zwischendurch. Aber ich fand es so cool, dass mein Vater 5-6 Mal am Stück hinten durch die eine Straße bei uns hinterm Haus immer wieder gefahren ist, wo 3 Mal diese Hubbels hintereinander waren, weil ich jedes Mal gequiekt habe vor Glück. Und ich wollte immer die Hubbelstraße fahren.
First World Problem, würde ich das jetzt mal nennen.
So, aber gleichzeitig doch irgendwie schön, dass ich als Kind nicht eine Playstation oder sowas brauchte, um glücklich zu sein. Gab's damals, glaube ich, auch noch gar nicht. Gab's alles gar nicht.
Ja, doch, Playstation kann
schon. Ich hatte irgendwann einen Gameboy. Ein Gameboy Color. Das war aber das höchste aller Gefühle und da war ich schon Teenie-mäßig drauf. Also das war, zu Kinderzeiten hat mich eine Barbie oder die Hubbelstraße. Das war alles. Übrigens kann man auch Autos mit reinnehmen, die nicht physisch so waren, wie sie waren. Denn ich hatte auch, wo jetzt das Wort Barbie fiel von mir, ich hatte natürlich auch Barbie-Autos.
Klar.
Ich habe sehr viel mit Barbie-Autos gespielt. Und was habe ich mit den Barbie-Autos gemacht?
Gecrashed.
Nee, ich habe eine Hubbelstraße gebaut und mit den Barbie, es war ein Beetle-Cabrio später, aber vorher hatte ich so ein altes Mercedes-Cabrio in pink natürlich, so wie sie auch draußen
waren. Ich glaube, die gibt es immer nur pink, oder?
Die gibt es immer nur pink oder lila oder so. Und da habe ich selber Hubbelstraßen gebaut aus Pappe und bin dann mit dem Cabrio über die Hubbelstraßen gefahren. Mit den Barbies.
Warum nicht? Also eine mit der prägendsten Sachen, wo ich jetzt vorher noch gesagt habe, jetzt ist es mir gerade eingefallen, weil das schon ein paar Takte her ist, das müsste irgendwann zu Grundschulzeiten gewesen sein, hatten wir einen, ich weiß nicht genau rückblickend was, in welcher Abteilung, aber ich würde jetzt mal sagen, Entwicklung und drumherum bei Porsche, der dann natürlich hin und wieder mal was dabei hatte. So, es hat angefangen mit seinem Mitarbeiter-Leasing-Fahrzeug, was nur ein Boxster war, aber ne, war auch schon nett. Und ich glaube, einen Tag hatte er einen, ich glaube, es gab damals den RS, gab es noch nicht, aber es war auf jeden Fall ein GT3. Eigentlich können wir sagen Cup, weil der hatte, das weiß ich noch, rote Schilder dran. Und ja, ich meine, das Grundschulzeiten heißt dann irgendwas zwischen 6, 7, 10, 11 Jahre. Da kann man das, glaube ich, noch nicht so ganz verarbeiten, was dieses Auto. Aber ich meine, in dem Alter, glaube ich, habe ich auch noch nicht wirklich rausgucken können.
Aber du wusstest.
Aber was man da so fühlt, das war schon beeindruckend.
Vielleicht ist das der Grund, warum ich den Ferrari mehr hinterhergeholt habe als den Fleischfamilie Wolf.
Und auch da konnte ich dann irgendwann wieder den Kreis schließen, als ich. Ich nehme an, das müsste ein 996 gewesen sein, von der Zeit her. Und ich konnte ja dann irgendwann später mit Führerschein 997 GT3 selber fahren. Ist nochmal eine andere Erfahrung, klar, aber wenn man das so als Kind nochmal so erlebt, was so ein Auto kann.
Aber du wusstest als Kind schon, welche Modelle das waren?
Naja, gut, das ist der Vorteil, es steht meistens hinten drauf.
Ja, aber das, so weit kam es dann bei mir nicht, dass ich mit 5, 6 Jahren...
Na, ich glaube, ich war so klassischer Junge. Autos.
Ja.
Autos.
Ja, das war zum Beispiel, also das war gar
egal, nicht. Egal, ob jetzt in echt oder. Ich weiß nicht, irgendjemand hat mir das. Ach ja, das erzählt meine Oma immer ganz nett. Eine Geschichte, wo ich, glaube ich, irgendwo im Auto saß und immer Ente, Ente, Ente gesagt habe und sie meinte, wir sind hier nicht am See. Und, aber dann erst später registriert hat, dass da halt eine 2CV neben uns fuhr.
Süß.
Ja, also das war, glaube ich, irgendwie schon immer so ein bisschen in mir drin.
Ach, wie süß. Das hat man richtig.
War irgendwann 10 Jahre weg, aber kam dann irgendwann wieder.
So war das bei mir jetzt nicht. Meine Familie war auch gar nicht autoaffin. Das erklärt auch, warum das nächste Auto, was in meinem Kopf hängt.
Ja, bei euch sind das bis heute Nutzobjekte.
Im Prinzip haben
wir nur Nutzfahrzeuge. Funktionieren. Es muss, eigentlich könnt ihr euch einen Sprinter erreichen, ne?
Eigentlich schon. Nein, das Projekt, also ich sag mal so. Bei uns in der Familie ist es so, man kauft das Auto und man fährt das Auto bis in den Tod des Autos. Ob man den Tod jetzt beschleunigt hat oder nicht, das obliegt dann der eigenen Interpretation. Aber gerade bei meiner Mutter ist ein Auto ein reines Nutzfahrzeug. Sie hat auch immer Hunde. Wir hatten zur Hochphase 4 Hunde, große Hunde. Dementsprechend sah ein Auto auch aus.
Leider. Also was du durch die Blume sagen möchtest, deine Mutter war nicht Gast an den wöchentlichen Treffen der Waschanlage
nicht.
Und Staubsaugereinheiten,
nein.
Wo sich die coolen Kids zusammenfinden.
Meine Mutter war berufstätig mit, wie gesagt, vielen Hunden und einem kleinen Mädchen hinten drin sitzen. Das war jetzt nicht die Priorität, nee. Aber das nächste Auto, was dann gelitten hat, war tatsächlich von meinem Großvater, der Audi. So eine richtige, und jetzt muss man tatsächlich sehr weit zurück in der Zeit gehen, weil da stand, ich glaube, 3 oder 4 Jahre vom H-Kennzeichen. Klassische, lange Limousine, wo man nicht wusste, ist das Heck jetzt länger oder die Schnüss. Auch das ein Alter, wo ich nicht realisieren konnte, wie das Modell jetzt genau heißt.
Klingt stark nach Audi 200.
Ja.
Also und der heutige A8, wenn man so möchte.
Und mein Großvater hat da tatsächlich auch sehr viel Liebe reingesteckt. Hat das Auto sehr gepflegt, stand durchgängig in einer beheizten Garage und wurde, bevor meine Mutter kam, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Kilometer nur gefahren in seinem Leben. Also das war ein Auto, das hätte man in 3 Jahren, wenn das H-Kennzeichen draufgekommen wäre.
Lass mich raten, ihr habt den sehr günstig verschenkt wahrscheinlich noch.
Der Schrotthändler hat sich, glaube ich, ins Fäustchen gelacht. Meine Mutter hat diesen Wagen heiß geliebt. Also es wurde immer über die Straße gerufen, ah, da kommen die zwei mit dem Feuerwehrauto, weil er natürlich quietschrot war, wie es nun mal so war. Und es war halt ein Riesenschiff und darum haben alle liebevoll immer Feuerwehrauto gesagt, wenn ich in den Kindergarten oder später dann zur Schule gefahren wurde. Und es war innen drin, das weiß ich noch ganz genau, ein beigebraunes Schachbrettmuster mit so einer samtigen Oberfläche, aber ein bisschen hochfloriger.
Retro.
Ja. Und das waren durchgehende Bänke und der war, wenn du dich reingesetzt hast, wie eine Couch. Du hast dich da reingesetzt, hast erstmal so wumm und warst erstmal so drin und hat es auch so leicht, ne, gefedert und das war so richtig bequem. Ich weiß, als ich ein Kind habe ich sowieso immer sehr gerne im Auto geschlafen. Schon als Baby mache ich bis heute immer noch 10 Minuten auf dem Beifahrersitz, der Fahrer kennt's und ich bin weg. Das war aber in dem Auto noch viel besser möglich als sowieso schon. Selbst der Hund hat es genossen, auf diesem Polster zu sitzen. Meiner Mutter war nur einfach unangenehm, dass es so ein riesenrotes, quietschiges Schiff war. Und wir sind ihn sehr, sehr viel gefahren und solange es irgend ging. Aber dann kam der Tag, an dem, ich weiß nicht was, aber auch etwas sehr Großes kaputt gegangen ist. Und die Entscheidung fiel, er darf gehen, er muss gehen. Er blieb bei dem, ich glaube, es war ein Schrotthändler oder Gebrauchtwagenhändler, der sie wahrscheinlich ins Fäustchen gemacht
hat. Der hat danach zugemacht.
Der für die 1.000 Mark oder was es auch immer war, der hat sich da ins Fäustchen gelacht ohne Ende. Und dann ist tatsächlich der neue Golf gekommen. Als Neuwagen. Das war der erste Neuwagen, den ich kennengelernt habe. Wirklich so vom Autohaus, wirklich.
Neu heißt, glaube ich, dann Golf 4. So, rückblickend.
In schwarz, mit schwarzen Polstern. Das war so das erste Auto, was tutu komplett die neu war. Für mich total faszinierend, weil es auch noch so gerochen hat. Dieser Neuwagengeruch, obwohl ich ja jetzt diesen Job habe, liegt mir jetzt nicht so. Ich habe letztens gesehen, die gibt es sogar als Duftbäumchen zu kaufen. Weiß ich aber noch, dass mich das sehr geprägt hat. Und das Auto war das Auto, mit dem ich dann auch später einparken geübt habe, bevor ich meinen Führerschein gemacht habe. So, das war das Auto, in dem ich im Prinzip fahren gelernt habe.
Auf abgesperrtem Gelände, selbstverständlich.
Tatsächlich, also jetzt klingt es so, als ob es nicht so wäre, aber tatsächlich auf eigenem Firmengelände, ja. Und alles regelkonform, das war meiner Mutter auch sehr wichtig. Aber ein lustiges Auto, weil es mit den Jahren natürlich dann auch wieder mal
gelitten hat.
Es wurde halt benutzt, ne? Es hat halt Abnutzungserscheinungen bekommen. Zum Beispiel, wenn es geregnet hat, ging es immer aus. Wir wussten aber nicht, warum. Zum Schluss jetzt, ganz, ganz kurz vorm Tod. Wenn es geregnet hat, ging es aus. Es wollte kann dann schon mal passieren. Einfach nicht. Man musste dann warten, bis noch so Niesel war und dann konnte man mal probieren. War im Prinzip genauso hinderlich wie das Auto von meiner Bestfreundin. Die hatte eine Ente. Meine beste Freundin hatte eine Ente. im Winter mit dem Choke war auch nicht so cool. Also konnte man sich jetzt aussuchen. Nehmen wir Mainz in Anführungszeichen, was man im Regen nicht mehr fahren kann. Oder nehmen wir die Ente, die dann im Winter gezickt hat. Also zwei tolle Fahrzeuge. Der Golf ist irgendwann gegangen. Da ist dann tatsächlich ein Müllwagen reingefahren. Leider Gottes, als wir beide drin saßen. Uns ist beiden toi 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 nichts passiert. Aber der Müllwagen ist rausgefahren und hat weder nach links noch nach rechts geguckt. Und der Wagen war wie eine Ziehharmonika. Jeder, der diese großen orangefarbenen Müllwagen kennt, der weiß vielleicht nicht, dass da zig Kameras dran sind, aber da muss man noch drauf gucken auf diese Kameras. Das hat der Fahrer in dir. Hat aber auch, er ist ausgestiegen, er war sehr nett. Er hat sofort geschaut und er hat direkt gesagt, oh, letzte Woche habe ich einen Balkon abgerissen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Dementsprechend.
Schlechter Monat.
So musste dann der Golf leider gehen, der Golf 4. Aber ein cooles Auto, weil ich da drin halt auch so ein bisschen gefühlt fahren gelernt habe. Und als ich meinen Führerschein dann hatte, bin ich mit dem immer durch die Gegend gecruised.
Ich müsste jetzt, also Kindheitserinnerungen, müsste ich jetzt weiter in den Erinnerungen graben. Aber so spezifisch fällt mir leider nichts ein. Ich weiß nur, dass es immer mal wieder so Momente gab, weil, ja, durch, wie sagt man, Bekannte der Eltern, die in interessanten Positionen waren, durchaus auch mal interessante Autos dann irgendwie mit. Also,
Deine Zuhörer wissen, dass du aus dem Schwabenländle kommst.
Ja, genau. Also, kann man sich vorstellen. Und wenn man halt in der Entwicklung einer dieser Konzerne da unten arbeitet, kriegt man durchaus auch mal was mit, was. Ich meine, heute ist das für uns normal. Ich meine, du warst einmal mit in Stuttgart und hattest dich umgedreht. Oh, Porsche, oh, Mercedes. Und wenn man da aufwächst, dann ist das, ja, ist halt ein Porsche. Das ist wie wenn hier ein Opel rumfährt.
Wir haben mehr Ferraris hier oben. Möchte ich mal nur kurz sagen, ja? Also, so. Ich drehe mich am Ferrari nicht mehr um.
Und ich meine, als Kind kann man das nicht so ganz realisieren. Heute, glaube ich, versteht man eher, was so dahinter steckt. Ich meine, wir haben manchmal die Möglichkeit, in so Prototypen selber mitzufahren. Aber die Prototypen, die dann die Leute aus der Entwicklung mitbekommen, die sind ja Phase 1. Also wo kein Schalter irgendwie ist, wie er mal später ist. Schweigende von der Anordnung. Wo nichts. Also wo man denkt, das könnte auch aus der Sowjetunion sein, dieses Auto. Wo eigentlich das Einzige, was auffällt, ist der fette rote Schalter in der Mitte, wo man draufhaut, wenn irgendwas passiert. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das müsste ein SL gewesen sein, wo ich mal im Getarnten mitgefahren bin. Und auch irgendeine Black Series. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, welche das war. Das müsste man jetzt nachgucken. Irgendwann zwischen 2000 und 2015, irgendwie sowas.
Es ist aber faszinierend, finde ich, wie als Kind eher der Eindruck hängen bleibt, als der Wert, der dahinter wirklich steht. Zumindest war es bei mir so. Man wusste zwar, das ist ein teureres Auto, das ist nicht so teuer oder das ist älter, das ist neuer. Aber wie du vorhin schon sagtest oder geguckt hast, als ich erzählt habe, dass mein Vater über die Drempels mit dem Ferrari gefahren ist, was ja eigentlich
bescheuert ist.
Ja. Fürs Kind tut man dann doch so einiges, aber ist auch cool, dass es als Kind dir egal ist eigentlich, sondern dass du diesen Fahrspaß und dieses Gefühl so sehr genießt, dass dir der wahren Wert selber gar nicht bewusst ist.
Ich glaube, das kannst du auch als Kind nicht greifen, in was für Werten du da unterwegs bist. Du merkst einfach nur, das macht Wumm, das drückt einen in den Sitz oder es drückt einen gegen die Scheibe oder sonst was und das war's. Dass das eventuell sehr teuer ist, wenn man am Drempel hängen bleibt. Ich glaube, das würde mich jetzt wundern, wenn das Kind klar wird, dass das jetzt eventuell einen teuren Service nach sich zieht.
Finde ich aber so sympathisch, irgendwie, dass da das doch mehr das Auto im Fokus steht, als was für ein Auto es ist. Findest du nicht?
Es ist halt, also damals würde ich auch sagen, es ist einfach nur pures emotionales Erleben. Heute, wenn wir in ein Auto einsteigen, denkst du, ja, das ist aber bei dem besser und das ist bei dem besser und eigentlich klingt der schon irgendwie so, ne? Und früher war das einfach nur ein Erleben.
Es ist,
heute machst du viel mehr Gedanken, oh, ich darf nicht zu nah an den Körb dran, weil sonst habe ich vielleicht doch nachher ein Problem, wenn ich in die Box zurückkomme mit der Felge oder sonst was. Und früher, wenn du da als Kind, ich meine, heute, wenn du beim Instruktor nebenbei sitzt, hast du dasselbe Gefühl wie ein Kind. dann wird das schon machen und ich lehne mich einfach zurück.
Mir fallen auch mittlerweile mehr Dinge beim Fahren auf als, ich meine, natürlich, jetzt habe ich selber einen Führerschein, aber es fallen dann doch andere Dinge auch auf. Ich habe mich selber dann auch erwischt, zum Beispiel zu sehen, wie andere Leute, die neben mir sitzen, zum Beispiel gerne mal an der Ampel schon die Kupplung und den Gang schon rein und so, und wo ich so denke, nee, nee, das ist jetzt aber nicht gut. Mach mal wieder raus. Nicht die ganze Zeit auf der Kupplung stehen.
Und solche Geschichten, ja. Kupplung für die E-Autofahrer, das hat man früher gebraucht fürs Getriebe, damit man da zwischen den Gängen
für gewechselt. Für die E-Autofahrer und für die Automatik.
Für die Automatik, ja. Ja. Ich habe schon lange keine Nicht-Automatik-Fahrschule mehr gesehen.
Ehrlich?
Aber dein Auto? Entweder E-Auto oder Automatikauto. Ich habe schon lange keinen Schaltgetriebe-Fahrschule-Auto mehr gesehen.
Was war denn dein Auto
in der Fahrschule? Das sind nicht Kinder, das ist schon
erste Auto. Naja, ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht. Buh.
Ich habe meinen Führerschein direkt in die Hand bekommen.
Ja, ich nicht. Ich musste, also ich hatte ihn, aber ich musste neben Mama sitzen.
Mein Fahrschulauto müsste ein Golf 5 gewesen sein. So wie das klassisch in dem Zeitalter, würde ich jetzt mal sagen.
Boah, ich weiß noch ganz genau, was mein Auto.
Der kleine Diesel, glaube ich.
Ein VW Cross Polo. Als Diesel in Orange.
Ja, damit die auch die Leute sehen, wer da so rumschleicht.
Ja, aber mein Fahrschullehrer hat es nicht beklebt, das Auto, sondern nur so magnetisch hinten so ganz kleinen 20 cm Schrift, so Fahrschule. Und den hat er auch immer so tief und so blöd irgendwie. Also keiner hat gesehen Fahrschule. Und ich glaube, dadurch haben sich die Leute aber noch mehr dann aufgeregt. Wobei mein Fahrlehrer tatsächlich auch, ist auch ein schönes Thema, mittlerweile in Rente, ein ganz sympathischer Mann, glaube ich, so das Urgestein an Fahrschullehrer war und immer gesagt hat, wenn da 50 steht, dann fahren wir nicht 30 und auch nicht 40, sondern 49. Aber auch nicht 51, weil dann fällst du durch. Also das war, ich bin in der ersten Stunde, weiß ich noch, in der allerersten Stunde bin ich 70 gefahren. Und dann hat er mich gefragt, wie sicher ich mich fühle. Das war für mich schon schnell in der allerersten Stunde so, mit wo Leute
also ich auch beäugen. Also ich bin in meiner ersten Stunde 10 km gefahren, von dem her.
Ist schnell für 70, ne?
Macht ja keinen Stress mit 70, ja, ist schon okay.
Ist schon okay, ne? Aber dann hat er mich gefragt, ob ich, weil da war natürlich schon ein anderer Fahrschüler mit drin, vor Corona durfte man ja auch zusammen, bla bla bla. den mussten wir nach Hause bringen.
Schnell.
In meiner ersten Stunde, schnell nach Hause bringen. Und dann fragte er mich, ob ich denn auf der Autobahn schon fahren möchte in der ersten Stunde. Habe ich gesagt, nee. Und dann sagt er, okay. Und dann sind wir woanders lang gefahren. Aber der war super knorke. Also da war auch, darf man das erzählen, die Fehler, die man in der Fahrschule gemacht hat, sind die rein rechtlich gesehen erlaubt?
Der Fahrer ist ja mit dabei, der ist ja...
Der war mit
dabei. Ich weiß gar nicht, ab wann der... Also bei mir hieß es, wir haben Übungsstunden gemacht und dann diese Pflicht, diese... Land,
ja, Nacht, über Landfahrten.
Autobahn. Und dann vor dieser Stunde hat er gesagt, so, bis jetzt habe ich alle Strafzettel gezahlt, wenn du jetzt zu schnell bist, zahlst du selber. Das war die
einzige... Oh echt? Ja, ist das so rechtlich gesehen?
Das weiß ich nicht. Das war die Ansage, die ich bekommen habe. Mhm. Ob es dann so gewesen wäre, wäre wieder ein anderes Thema gewesen. Aber es kam keiner, von dem her war alles gut.
Ja, aber ich bin in einer normalen Übungsstunde, damit bin ich jetzt nicht mehr haftbar, über eine kirschgrüne Ampel gefahren. Und,
passiert schon mal. Ja. Das passiert auch Leuten heute noch,
das tagtäglich. Das passiert, ja, tatsächlich. Das war, glaube ich, in meiner zweiten oder dritten Fahrstunde. Ich war wirklich überfordert. Und immer noch, wenn ich heute, diese Stelle, die ist einen Tacken weiter von hier. Die ist aber auch fies und jede Fahrschule fährt da extra hin. Da ist nämlich so eine Ampel praktisch in so einem Kreisverkehrssystem hinter einem Baum. Und die siehst du wirklich erst, wenn du 2-3 Meter gefühlt davor stehst. Ist jetzt natürlich total übertrieben. Aber das heißt, viele hauen da richtig in die Eisen. Es gibt regelmäßig Unfälle an dieser Stelle. Und da bin ich einfach drüber. Aber so volle Möhre drüber. Ich habe die null gesehen drüber. Ich war viel zu nervös mit Schalten und Warnschalter. Mit Schalten und allem drum und dran war ich so nervös, total aufgeregt. Und mein Fahrlehrer, ich weiß das noch, die coolste Socke auf dem Planeten, guckt mich nur an und sagt, hast du gesehen? Ich sage, was denn? War rot. Wie war rot? Wo war denn deine Ampel? Hast nicht gesehen. Nee, was soll ich denn? Du bist über eine rote Ampel gefahren, quer über die Kreuzung, alle haben gehupt und gebremst. Hast dich mitgekriegt? Ach, darum haben die gehupt. Ja, machen wir nicht nochmal, ne? War beschlossene Sache, machen wir nicht nochmal. Und anscheinend war es vollkommen okay, fast in so einen Verkehrsunfall mit 4-5 Autos reinzufahren.
Ja, nett. Ne, der hat es ja unter Kontrolle, der hat ja auch Pedale. Ne?
Aber der hat selber kaum, er hat gezuckt, ich weiß das noch.
Vielleicht hat er dann eher aufs Gas gedrückt noch. Dass ihr nicht eingequetscht werdet von beiden Seiten.
Na, er sagte nur hinterher, dass er da extra lang fährt, weil das tatsächlich auch eine Ampel ist, wo er selbst in der letzten Sekunde erst sieht, ob man bremsen oder fahren sollte.
Also ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß nur, wir hatten in Vaihingen, da bin ich auch in der Prüfung lang gefahren, logischerweise. Aber ich glaube, das war auch in der zweiten oder dritten Stunde, mussten wir da lang fahren. Gibt so eine Stelle, wo du hier sehr enger Weg ist, wo auch der Bus kommt. Das ist super tricky. Aber da weiß ich noch, hatte ich in der Prüfung, habe ich einfach gesagt, da kommt jetzt in gefühlten Kilometer Entfernung der Bus, ich fahre schon mal rechts ran. Na, es war ein bisschen weniger, aber also heute, glaube ich, würde ich noch mal eine Gasse weiterfahren. Aber da habe ich gedacht, nee, mach ich nicht. Und da gibt es auch so eine Ampel, glaube ich, eine Grünpfeilampel. Und da hat mein Fahrlehrer auch so ähnlich gesagt. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ob die da orange war oder so. Aber kann schon sein, dass die dann rot war. Und ich war so, wupp, drüber. Und dann meinte er, also machen wir das nächste Mal aber anders. Und da war auch so, was denn? War doch ein Grünpfeil. Ja, du musst anhalten, wenn eine rote Ampel ist.
Oh, und mein Fahrlehrer hat immer gesagt, Stoppschild und Grünpfeil. An das Schild und dann 21, 22, 23.
So lange hält keiner am Grünpfeil.
Macht kein Mensch, aber das hat, aber ich meine gut.
Also wenn am Grünpfeil die Räder schon stehen, ist schon viel heutzutage.
Aber er war auch total cool, ne? Wenn dann irgendwer in der Kurve dann mal doch langsamer fuhr oder dann dahinter einer wütend gehupt hat, einfach ignorieren. Alles Idioten. Das war so darf man Idiot sagen im Podcast.
Ich denke schon, ja.
Total.
Nicht monetarisiert, kannst du alles machen. Das niemand war, verstoßen.
Aber das war so sympathisch, weil er das selber so den Druck genommen hat. Ich erinnere mich aber auch noch genau an die Prüfung. Du auch? Also
theoretisch ich weiß, die war auch, nicht aber lang. Praktisch. Ich weiß, ich kenne die Situation mit dem Bus. Ich weiß, ich war vom Einparken sehr nervös, habe zwei Versuche. Ich weiß gar nicht, drei Versuche hat man, glaube ich.
Ich dachte zwei, aber...
Okay, dann war sehr knapp. War sehr knapp. Also ich habe es beim zweiten, weil ich war beim ersten wohl nicht so ganz gut drin. Ansonsten, ja, wir sind an dieser blöden Ampel vorbeigefahren. Aber da habe ich schon von weitem gesehen, oh, die wird gerade rot. Bremsen wir mal. Und dann da habe ich auch, glaube ich, wirklich bis 24 wahrscheinlich gezählt. Und dann vorsichtig vor, aber da war so viel Verkehr, dass es dann sowieso nicht funktioniert hat.
Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich gefahren bin. Ich glaube, nur 20, 25 Minuten, also diese Mindestzeit, die man fahren musste. Mittlerweile
ich glaube, mittlerweile musst du also die volle Zeit fahren.
Aber damals war es weniger,
oder? Ja, damals nicht? War freie Entscheidung für den TÜV-Prüfer. Wenn der gesagt hat, ah, das passt schon, dann passt das schon.
Also ich glaube,
ich kenne auch Storys, die,
ich weiß nur, sie dürfen einen so lange triezen, wie man möchte.
Ja, die vor mir, die hat die kürzeste Zeit überhaupt gefahren, die ist losgefahren. Und er hat gesagt, Stopp, durchgefallen. Die hat gar nicht... Ja. Weißt du, was sie gemacht hat? Ist einfach ohne Anschnallen losgefahren.
Oh, gut.
Und ich meine, es gab da zwei Prüfer. Der eine war so locker. Und ich glaube, ich hatte auch den etwas härteren.
Aber es gibt immer zwei Prüfer,
es
ne?
Es gibt immer zwei.
Und es gibt immer einen netten?
Ich glaube, das mit der Nette hätte da gesagt... halten Sie noch mal kurz an, jetzt überlegen Sie noch mal, was Sie falsch gemacht
Merken
haben.
Merken Sie was?
Ja. Merken Sie was, aber der hat einfach gesagt, so, Stopp, durchgefallen. Und das ist schon hart, wenn man da so als, ja, heute 16-, 17-Jähriger sich aufbaut für die Prüfung und dann rollt man einen Meter und dann war es das schon und wieder 150 Euro kaputt. Oder was auch immer das heute kostet.
Aber die 150 Euro war es, glaube ich, auch bei mir oder 150, 180, irgendwie ja, sowas, irgendwie, ne?
70 für den und nochmal 70 für den anderen.
Ich weiß nur, dass bei mir, ich hatte so mit zwei, Fahrschule, wie das so war, man lernt dann irgendwann ein paar Leutchen kennen und ich hatte so zwei Jungs, mit denen ich den Führerschein immer gemacht habe, wo wir uns immer gesehen haben, bei dem theoretischen Teil. Und genau die zwei hatten zusammen Prüfung vor mir und ich sollte dann als Dritte, weil der Prüfer ja noch mit an Bord war, durfte ich dann praktisch warten und die zwei sind zuerst gefallen. Ich weiß es nur noch von einem, den Namen von einem schon vergessen. Ich weiß nur, beide sind zurückgekommen, ausgestiegen, waren Mundwinkel nach unten gezogen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und beide, die eigentlich sonst so die Überflieger, Überstreber waren, sowohl in den Fahrstunden als auch beim theoretischen Teil, sind durchgefallen vor mir. Und kamen dann dementsprechend mit schlechter Laune auf mich zu mir und sagten, das ist bestimmt der blöde Prüfer von beiden. Und ich dachte schon, oh Gott, das motiviert einen richtig, wenn man als Nächster dann in die Prüfung reingeht. Ich weiß noch genau, es war dann auch schon was kälter. Und ich habe gelesen vorher, wenn man die Prüfung macht, soll man genau dieselben Schuhe tragen, die man dann vorher bei den Stunden immer getragen hat. Ich habe mich ja vorbereitet. Dementsprechend hatte ich Ballerinas an. Mit einer Leggings, wie man das damals so getragen hat. Mir war furchtbar kalt. Ich war durchgefroren von oben bis unten. Die zwei kamen mit der schlechten Laune und sagten, das ist der blöde Prüfer und dann soll ich einsteigen. Und dementsprechend hatte ich wohl auch einen Gesichtsausdruck und dann sagte mein Fahrlehrer so, kurz zur Erklärung, die zwei Jungs haben sich ja gerade abgefangen, ich habe es gesehen. Der eine ist durchgefallen, weil er über Rot gefahren ist, und zwar da vorne. Der andere hatte einen Autounfall und darum sind wir auch zu spät. Die kamen irgendwie eine halbe Stunde zu spät und da, der hat dann irgendwo, weiß ich jetzt nicht wie, hat er auch nicht genau erläutert, aber Vorfahrt nicht geachtet und hat einen kleinen Auffahrunfall gegeben, war aber nur vorne so ein Kratzer drin bei dem Fahrschulauto, darum waren wir da jetzt nicht von betroffen, aber beide berechtigt durchgefallen. Natürlich trotzdem total sauer, war alles voll unfair, das ist bestimmt der doofe Prüfer. Und als ich dann den Blick nach hinten und dementsprechend auch Hallo gesagt habe, war das ein Prüfer, der von oben bis unten mit Schalke ausgestattet war. Also es spielte an dem Tag Schalke, das hier im Ruhrpott ja so ein bisschen Zwiespalt. Er stand da mit Schalke-Schal, Schalke-Kuli mit dem Schalke-Klemmbrett und sagte zum Fahrlehrer, guckst du heute Abend das Spiel? Und ich wusste genau, es ist nicht der Uncoole, sondern der Coole. Und er fragte dann direkt, sind Sie Schalke? Ich muss dazu sagen, ich gucke keinen Fußball, ich habe kein Problem.
Aber es gibt so Momente im Leben, da gibt es nur eine richtige Antwort.
Es gab nur eine richtige und ich, ja, was für eine Mannschaft. Und natürlich war das Erste, was ich gesagt habe, Schalke. Ich sagte, sympathische Frau, fahren Sie mal los. Und dann habe ich gesagt, Moment. Und habe so ganz streberisch erstmal Rückspiegel eingestellt, Seitenspiegel eingestellt, Schulterblick 3, 4, 5 Mal gemacht, Blinker setzen. Und habe so alles nach Lehrbuch gemacht, schön auch beim Abbiegen geguckt, ob da noch Fahrräder kommen, Fahrrad durchgelassen beim Rechtsabbiegen. Und eingeparkt in einem Zug und dann sagte der Prüfer, da bin ich aber stolz auf mich gewesen, wie Bolle. Und das hat er mir auch angesehen, weil das echt bei mir so, das habe ich auch vorher geübt mit Mama auf dem Gelände. Das war echt ein Schwachpunkt. Und dann sagt er, in einem Zug, das kann nicht sein, da vorne nochmal. Boah, die saß. Dann habe ich da in zwei Zügen eingeparkt und sagte, alles normal, ich dachte schon. Und dann sind wir irgendwann rechts rangefahren und dann stand da schon ein Moped. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt sind wir durch. War zwar kurz, aber war schön. Sie haben mir einen Führerschein. Und dann war es das mit meiner Prüfung. Aber war cool, muss ich sagen. Also da war ich auch stolz, dass ich das so cool gemeistert habe, weil ich unfassbar nervös war. Aber war ja klar, dass er mich dann ein zweites Mal nochmal einparken lassen musste.
Ja, aber ich glaube, selbst wenn das dann gefloppt hätte, dann hätte er das erste Mal Geld, denke ich schon.
Ich glaube, die haben noch sehr persönliche.
Wenn du vorher schon Schalke-Payback-Punkte gesammelt hast, dann wird das schon gut sein.
Hätte ich gesagt,
Dortmund. Ja, wärst du schon auf dem Parkplatz durchgefahren.
Wäre sofort durchgefahren. Nee, aber es war eine coole Zeit. Habe ich gern gemacht. Ich habe mich auch immer drauf gefreut auf eine Fahrstunde. Ich war ganz aufgeregt immer.
Ja, damals konnte man sich das noch leisten.
Ist das, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie teuer es mittlerweile ist.
Ich habe es nur mal gehört, dass inzwischen, also ich habe für beide Führerscheine jeweils plus minus 1,3, glaube ich, bezahlt. Ich glaube, so viel zahlt.
Jeweils? Nee.
Ja, jeweils. Also
insgesamt, hast du nicht zusammen gemacht?
Ja, doch, deswegen.
Ah, okay.
Aber Motorrad kostet generell schon mehr, weil du ja mit zwei Fahrzeugen unterwegs bist und das lässt sich die Fahrschule schon bezahlen, dass du Motorrad fährst und dass der Fahrlehrer mit dem Auto hinterher
fährt. Natürlich.
Ja, also es kostet schon, obwohl es nur zwei Räder mehr sind, naja. Und ich glaube, heute zahlst du So viel, wie ich für zwei bezahlt habe, wahrscheinlich für einen mindestens.
Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es war. Ich weiß nur, es war, was würde ich jetzt schätzen? 1,3, 1,5, 1,6, irgendwie so.
Ich denke, du bist heute. Wir prüfen das mal.
Wir recherchieren.
Ja, wir recherchieren. Und würde ich sagen, schließen wir mit Kindheitserlebnissen hier ab. Weil, Kindheit hört ja jetzt hier auf. Und machen dann nächstes Mal eventuell mit erste Autos weiter.
Cool.
Mit selbstgefahrene Autos nach Fahrschule.
Und selbst eingetragene, ganz allein besitzende Autos.
So in etwa.
Oh, um Gottes Willen. Das wird lustig.
Dann, ja, würde ich sagen, tschüss, vielen Dank fürs lange Zuhören und bis zum nächsten Mal.